konuşmaları yaparken ve bu kitabı okurken ve son zamanlar.
Also während wir hier sprechen und wenn wir dieses Buch lesen und wenn ich mir angucke, was alles so debattiert wird in letzter Zeit und vor allen Dingen eben, was die Leute in den sozialen Netzwerken alles sagen und schreiben, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist der Eindruck entstanden, dass es in der Türkei ein großes Übel gibt und das ist die Person Recep Tayyip Erdogans. Und wenn wir den quasi aus dem Bild ausschneiden könnten, dann wäre alles wieder in Ordnung. Die AKP und auch die sozialen Bewegungen in ihrem Umfeld sind eigentlich so etwas wie ein riesengroßes Netzwerk. Ein die Türkei umspannendes Netzwerk, an dem so viele Millionen Menschen jeweils an einem Ende anfassen, dass sich eigentlich niemand mehr erlauben kann, loszulassen. Denn dieses Netzwerk ist viel zu groß, als dass man noch erlauben könnte, dass es zerbricht. Also wenn man sich anguckt, wie die Menschen in den sozialen Netzwerken quasi Bilder von Erdogan benutzen, um ihren Zorn auszuleben und damit aber eben auch die Wut anderer Menschen auf dieses Bild, auf diese Person lenken, dann sehen wir, dass Erdogans Bild mittlerweile zu etwas geworden ist wie einem Symbol für alles, was in der Türkei zerstört wird. Und es entsteht so ein bisschen die Erzählung, dass da einer ist, der einfach alles kaputt macht, was schön ist, alles kaputt macht, was wir lieben. Die Meere, die Almen, die Berge, die Kinder, das alles vernichtet er und an die Stelle des Vernichteten setzt er immer nur die gleichen Einkaufszentren. Und das ist ein Mann, der lebt einsam und alleine in einem riesengroßen Palast und hat ein unglaublich bösartiges Herz. Das ist ein Riese. Aber weil wir schon erwachsen sind, sind wir ein bisschen auch verpflichtet, es ein bisschen ernster zu nehmen und ernster anzuschauen. Und ich möchte Sie an ein Detail erinnern, was in dem Verfahren diskutiert wurde, ans Tageslicht gekommen wurde, was geführt wurde, nachdem Ali Ismail Korkmaz im Alter von 19 Jahren im Rahmen der Gezi-Proteste von örtlichen kleinen Ladenbesitzern und Polizisten gemeinsam totgeschlagen wurde. Und ich war selbst bei dieser Verhandlung anwesend, da hat einer dieser Ladenbesitzer wirklich unter Tränen vor Gericht ausgesagt, ja, aber die haben uns doch gesagt, wir sollen den verprügeln. Vor kurzem war der 109. Geburtstag von Hannah Arendt. Schön, dass es sie gegeben hat, alles Gute nachträglich und schön, dass sie uns einen wichtigen Begriff und ein wichtiges Buch wie die Banalität des Bösen hinterlassen hat. Stellen Sie sich, wie ich das gerade versucht habe zu erklären, ein riesengroßes Netzwerk in der Türkei vor, das von Millionen von klitzekleinen Eichmanns festgehalten wird. Das heißt, das Problem wird nicht damit gelöst, dass man irgendwie auf sozialen Medien sagt, also dass man halt das Bild von Erdogan hinstellt und sagt, den soll Gott verfluchen, sondern wir werden an dem Punkt, wo die AKP vielleicht abgewählt wird, wo sich das Regime in der Türkei verändert, gezwungen sein, das Heulen von Millionen von kleinen Eichmanns mit anzuhören. Und ich glaube, die Türkei war niemals ein paradiesisches Land, ein himmlisches Vaterland, wie es so schön heißt, sondern es war immer ein Land, in dem die ethnischen, kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und so weiter Unterschiede und Konflikte auf eine sehr harte Weise ausgetragen wurden und wo auch immer sehr sensibel darauf reagiert wurde. Und es ist definitiv nicht der Fall, dass es quasi ein schönes Land war, das dann eben vor 12 Jahren von der AKP durcheinandergebracht worden ist, sondern die AKP hat einfach nur es geschafft, all diese bestehenden Spaltungen und Konflikte in der Gesellschaft aufzupumpen, zu nähren und zu vertiefen.
Bütün ayrımları en alevli bir şekilde derinleştirdi ve besledi o ateşli hali.
Dass es nicht alles Erdogan ist, leuchtet mir unmittelbar ein. Das Bild von den Tausenden von Eichmanns, dagegen sträubt sich was in mir. Bei Faschismus ist es natürlich etwas, was natürlich auch oft oberflächlich benutzt wird. Können Sie vielleicht erklären, was jetzt an dieser Konformität verbunden mit Gewalt, die Sie ja beschrieben haben, was jetzt das spezifisch Faschistische in Ihrer Sicht ist?
Ich habe eine ganz tolle Lektorin bei Hoffmann und Campe, Sarah Hartmann. Also ich habe das Buch geschrieben und zeitgleich haben Sabine Adatepe und Monika Demirel das übersetzt. Und es ging ganz, ganz schnell alles. Und es gab nur eine Sache, die dieses wahnsinnige Arbeitstempo gestört hat. Sarah hat immer zu mir gesagt, du wendest dich an ein deutsches Publikum, kannst du nicht mit diesen Faschismusvergleichen aufhören. Und es kann sein, dass für sie als Deutsche sozusagen jedes Mal, wenn Menschen aus einem anderen Land über Faschismus reden, das so klingt, als würde irgendwie ein Teenager sauer sein, dass er sein Zimmer aufräumen muss und sagen, das ist doch voll faschistisch. Aber ich kann Ihnen andererseits auch sagen, dass wir für uns, bei uns einen Faschismus in seiner eigenen Ausprägung erleben und das auch so sehen. Es gibt einen Satz, den ich sehr mag, dass nämlich Faschismus nicht immer in Uniform daherkommt. Den habe ich mir in den letzten Jahren sehr oft wiederholt. Und vielleicht ist auch das, was gekommen ist, nicht wirklich Faschismus im akkuraten Wortsinn. Aber ich glaube dennoch, dass die Entwicklung in der Türkei der Welt einen neuen Begriff für die globale politische Analyse geschenkt haben, nämlich? Also Sie haben sicherlich alle schon vom Begriff der Balkanisierung gehört, der eben angewandt wird, wenn eben ethnische und nationale Differenzen sich in Krieg entladen. Dann gibt es noch den Begriff der Libanisierung, wo es eben ähnlich auch um ethnische Unterschiede gibt, die dann zu gewaltvollen Konflikten führen. Und ich glaube, sehr bald wird auch der Begriff der Türkisierung Eingang in die akademische Literatur finden. Und ich bin mir sicher, dass man das an den politikwissenschaftlichen Fakultäten diskutieren wird. Denn eins steht fest, wenn ein politischer Prozess so viele, so kluge Menschen wirklich in den Wahnsinn treibt und in den Verstand bringt, dann muss dieser Prozess auf irgendeine Weise wissenschaftlich analysierbar sein und analysiert werden. Also ich mag es auch nicht, Hannah Arendt nur aufgrund der Begriffe, die sie für die politischen Diskurse geschaffen hat, zu erinnern. Das mag ich auch aus persönlichen Gründen nicht. Denn in der Zeit, in der Hannah Arendt lebte, hat sie ein gesellschaftliches Übel, das sich entwickelt hat, gleichzeitig auch in ihrem persönlichen Leben als einen großen und sehr schmerzlichen Verrat erlebt. Und sie hat eben dieses Böse, das in der Politik zu finden ist, gleichzeitig auch für sich in ihrer Person erlebt. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Faktor. Hannah Arendt spricht von Gleichschaltung als einem Prozess, wo unglaublich viele Intellektuelle ohne Zwang, ohne dass Gewalt ausgeübt worden wäre, quasi von selbst sich mit dem System gleichgeschaltet haben, auf Linie gekommen sind. Das hat sie in ihrem persönlichen, privaten Umfeld erlebt. Und das zu sehen, hat ihr unglaublich viel Schmerzen bereitet. Und deswegen macht es mir auch ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, wenn ich jetzt sehe, dass es total in Mode gekommen ist, Erdogan und die AKP zu kritisieren auf einmal. Denn in all den Jahren, als so viele Menschen in die Gefängnisse geworfen wurden, ermordet wurden oder ihr Ruf geschädigt wurde oder sie ihre Arbeit verloren haben, ich selber bin eben auch gefeuert worden, da waren diese ganzen Stimmen nicht da. Da waren diese ganzen Menschen eben ohne Zwang gleichgeschaltet und haben sich einfach auf Linie bewegt. Und das zu erleben im eigenen Umfeld, das ist eine Erfahrung, die einen Menschen nicht nur wütend macht und hilflos macht, sondern es ist eine Erfahrung, die bei einem Menschen den Glauben ans Leben und den Mut zu kämpfen brechen kann. Deshalb, lieber Gerhard, habe ich eigentlich keine andere Möglichkeit, diese Erfahrungen und diese Prozesse, bei denen eben das Böse bei so vielen Menschen sich im Kleinen manifestiert hat, ich kann das nicht anders benennen als Faschismus.
Hayata inancını, insana inancını sarsan ve kalbini kıran bir şey. O yüzden sevgili Gerhard, bu kadar insanın içindeki kötülüğü ortaya çıkarıp besleyen şeye faşizm demekten başka bir şansın yok.
Prost.